Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Amen. Euer Pastor hat mir verordnet in der Sakristei, dass ich den Talar in der Sakristei lassen solle, wegen des Hitzestaus. Zumal man ja noch Masken trägt, was ja sehr notwendig ist. Aber es ist das erste Mal, dass ich hier auf einer Kanzel in Holzhausen predige in all den Jahren ohne Talar. Zumal der Talar, der hat ja nicht nur theologische Gründe, sondern ganz praktische. Er verdeckt so viel. Zum Beispiel meine vergammelte Jeans, die einzige, die ich noch tragen kann. Weil, wie gesagt, in der Corona-Zeit irgendwie weitet sich alles. Ne? Aber wie schon in seinem Buch, so in den 60er Jahren, der berühmte Professor Thielicke schrieb in dem Buch Leiden an der Kirche, ist wieder ganz aktuell, sagt er, die Texte sind wichtiger als die Textilien in unserer Kirche. Also kommen wir zum Text. Der steht direkt vor der Geschichte vom verlorenen Sohn. Es nahten sich aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Das haben wir eben auch gehört, diese Verse, ja? Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Er sagte aber ihnen zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, der umkehrt, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundin und Nachbarin und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der umkehrt. Herr Jesus Christus, segne du jetzt unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ich glaube, kein Kapitel des Neuen Testaments ist so bekannt wie das 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Deswegen ist es auch bezeichnet worden als das Evangelium im Evangelium. Aber natürlich, weil uns solche Texte so vertraut sind, stehen wir in der Gefahr, sie in ganz bekannte Schubladen abzulegen. Zum Beispiel in die große Schublade kennen wir schon. Und wenn wir das tun, dann wissen wir schon am Anfang der Predigt, was am Ende nach gut 20 Minuten herauskommen wird. Dabei ist Kennen nicht gleich Kennen. Man kann etwas kennen, weil man davon Kenntnis genommen hat, durch Gehörtes oder Gelesenes. Aber man kann auch etwas kennen, weil man es selbst erfahren hat. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Oder dann gibt es noch so die Schublade, passt nicht in die heutige Zeit. Viele biblische Texte und Wahrheiten werden in diese Schublade gepackt, ohne wirklich nach deren Sitz im Leben und ihrer Bedeutung für heute zu fragen. Klar ändern sich Zeiten. Wir selbst hier treiben ja wohl nicht Ackerbau, vielleicht vom Schrebergarten abgesehen, oder erst recht nicht Viehzucht. Ich erinnere mich noch in meiner Kindheit, da zogen ab und zu Schafsherden der Hirte vorneweg durch Gelsenkirchenhüllen. Man muss sich das mal vorstellen. Unmöglich heute, passiert nicht mehr. Aber für uns war das damals spannend. Und die Münze, die die Frau da so fieberhaft sucht, die werfen wir doch manchmal mehrmals täglich in eine der Herner Parkuhren, um eine Stunde zu parken, aber danach suchen? Man könnte diese Schublade auch christliche Idylle nennen. Oder dann gibt es die Schublade, die schönsten Geschichten aus dem Kindergottesdienst, ja. Womit dann aber auch irgendwann Schluss sein wird, weil es immer weniger Kindergottesdienste gibt. Also, man kann sich auf verschiedene Weise den Weg zu neuen, aufregenden Erkenntnissen und Erfahrungen verbauen. Das wäre natürlich jammerschade, denn diese Verse, beziehungsweise das ganze Kapitel 15, handelt vom Weltabenteuer Gottes. Das ist eine Formulierung des Bochumer Theologen Günther Thomas. Und davon, welche Rolle dabei uns und der Gemeinde, ja, der ganzen Kirche zugedacht ist. Da geht es ums Beschenktsein, ums Begabt und beauftragt werden in dieser Aktion Gottes von Suchen und Finden. Und daran teilzuhaben in einer sich beständig verändernden Gesellschaft ist immer eine neue Erfahrung. Da gibt es eigentlich nie richtig, kennen wir schon. Immer eine Erfahrung, die man genauso bisher nicht gemacht hat. Es ist im Grunde ein Abenteuer im Weltenabenteuer Gottes. Also ich bin ein großer Träumer. Also nicht im Sinne so eines Visionärs im Blick auf die Kirche, so à la Martin Luther King, I have a dream. Nein, die Visionen mussten immer mehr der Ernüchterung weichen oder wurden durch eine Art verzweifelte Hoffnung ersetzt. Nein, ich meine wirklich das Träumen im Schlaf. Das sind das dann völlig verrückte Geschichten, oft an abstrusen Orten. Also ich träume sehr viele. Richtige Räuberpistolen. Ich werde gejagt, verfolgt, ich kämpfe und ich selbst jage auch, will weglaufen. Das klappt dann aber nicht. Ne? Ich bin in ganz eigenartigen Handlungen verwickelt. Und wenn ich dann aufwache, frage ich mich dann oft, wo kommen eigentlich all diese komischen Gestalten und Charaktere neben mir her? Also, als ich das mal in einer Gesprächsrunde, ich meinte das so ein bisschen scherzhaft, erzählte, sagte dann einer aus dieser Runde, der offensichtlich Ahnung hatte, da brauchst du gar nicht länger zu suchen und zu fragen, das bist alles du selbst. Du selbst bist alle diese Typen. Dann kam diese Erklärung. In unseren Träumen wird verarbeitet, was wir sonst verdrängen und nicht wahrhaben wollen, womit wir uns nicht identifizieren möchten, zum Beispiel mit meinen Schattenseiten oder mit dem, was mich bedrückt. In Form dann einer anderen Gestalt wird es von mir abgespalten. Ich verfolge das dann und ich verjage das dann. Oder sie verfolgt mich eben. Mit meinen geheimen Wünschen und Sehnsüchten kann es genauso geschehen. Nach dieser Erklärung dachte ich, Manometer, mein Innenleben ist echt spannend und vielseitig. Da kommt mein Außenleben überhaupt nicht mit. Ich bin eigentlich so viele. Nun erzählt Jesus hier keinen Traum. Nein, das ist kein Traum. Es sind schlichte Beispiele aus dem Leben in Palästina, das jeder in seiner Zeit, jeder seiner Zuhörer versteht. Unsere Träume sind, wie gesagt, viel komplizierter und aufregender. Aber es geht auch darum hier, wo wir uns in diesen Geschichten wiederfinden wollen und wo nicht, mit wem wir uns darin identifizieren und mit wem am liebsten nicht. Und dann wird es ja interessant und spannend. Wie gesagt, nach unserem Text folgt die Geschichte vom verlorenen Sohn, die wir gerade gehört haben und die wir ja wirklich alle so gut kennen. Da ist das eindeutig. Mit dem Sohn, der in der Fremde sein Erbteil verprasst und so tut, als wäre der Vater schon tot, und der dann am Schweinetrog landet, wollen wir uns doch keinesfalls identifizieren. Aber wohl auch nicht mit dem älteren Sohn, der von Neid zerfressen wird und sich nicht mitfreuen kann, weil der verlorene Sohn, sein jüngerer Bruder, wieder nach Hause gekommen ist. Eher würden wir uns ein wenig mehr mit dem Wesen des Vaters identifizieren wollen. Aber von seiner Güte sind wir Meilen weit entfernt. Eigentlich finden wir uns in unterschiedlicher Weise in all diesen Personen wieder. Entweder als oft traurige Realität oder als Wunsch, als verheißte Möglichkeit. In unserem Text ist die Rede von den Sündern und speziell von dem einen Sünder immer wieder, der umkehrt. Und von den 99 Gerechten, dann von dem Hirten und von der Frau, die in ihrer Suche nicht nachlassen, dann sind da noch die Pharisäer, die sich zu den Gerechten natürlich zählen. Und jetzt ist es genau wie in den Träumen. Wir sind mehr oder weniger alle, auch wenn wir nicht alle sein wollen. Um uns jetzt in dieser Geschichte zurechtzufinden und recht wiederzufinden, müssen wir in den Blick bekommen, warum Jesus dieses Gleichnis erzählt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten kritisieren Jesus, weil er sich mit den Zöllnern und den sogenannten Sündern abgibt. Und zu den sogenannten Sündern gehören dann auch immer bestimmte Berufsgruppen. Und dass er sogar mit ihnen an einem Tisch sitzt, das ist ja die höchste Gemeinschaft, Mahlgemeinschaft zu haben. Er trifft und sorgt sich um Menschen, um die die Pharisäer einen riesigen Bogen machen. Aber indem jetzt Jesus diese völlig einsichtigen, einfachen Geschichten erzählt, die sie ja auch bejahen, wo jeder sagt, ja klar, so ist das, macht er seinen frommen Kritikern klar, wie theologisch und menschlich uneinsichtig sie sind. Die, die von sich behaupten, sie haben Kenntnis, kennen doch zu wenig, viel zu wenig. Sie werden sich ausgezeichnet bei Mose und den Propheten auskennen, dogmatische Experten sein. Sie mögen in moralischer Hinsicht vortrefflich dastehen. Und das war auch in der damaligen Zeit jetzt wirklich zu bewundern. Aber von Gottes Aktion suchen und finden haben sie nichts, nicht die Bohne verstanden. Jesus malt ihnen deshalb und damit auch uns Gottes Sehnsucht vor Augen, die Verirrten und Verlorenen zu suchen und zu finden, um dann wiederum die Gefundenen in seiner Suchaktion zu gebrauchen. Und jetzt denken wir an das, was über unsere Träume gesagt wurde. Wir sind diese Frau, die in ihrem Suchen nicht nachlässt, bis sie die verlorene Münze gefunden hat. Wir sind dieser Hirte, der so lange keine Ruhe gibt, bis er das verirrte Schaf nach Hause tragen kann. Natürlich regt sich bei uns jetzt Widerstand. Da kommt doch diese Frage auf, sind wir das denn wirklich? Bin ich das denn? Nehme ich überhaupt noch die Sehnsucht Gottes wahr? Will ich denn überhaupt die Bewegung Gottes zu den Menschen mitmachen? Wir sind es, doch, wir sind es. Und es ist kein Traum. Allerdings in der Spannung zwischen Wollen und Vollbringen. In dieser Spannung zwischen Versöhnung und der Erlösung am Ende. Wir sind es, und wenn nur in einer vorlaufenden Beauftragung, wie es die vorlaufende Gnade auch gibt. Und eben auch als Sünder, die wir in diesem ganzen Ensemble auch sind und bleiben. Oder auch als Gerechte oder mehr Selbstgerechte, die sich über andere immer wieder erheben, um andere einen Bogen machen, sie ausgrenzen oder sie einfach nicht mehr im Blick haben. Natürlich müssen wir uns dann weiter als Gemeinde vor Ort fragen, ob Gottes Programm auch das Gemeindeprogramm ist. Suchen und finden. Ob sein Leitbild überhaupt unser Leitbild ist. Und schließlich muss sich doch endlich unsere Kirche fragen, inwiefern bei all ihrem Tun und Reden das Anliegen des lebendigen Gottes zum Tragen kommt. Es ist ja schon lange kein Geheimnis mehr, dass die Zahl eben dieser Schäfchen im Gatter der Kirche stetig zurückgeht. Und das nicht erst seit heute. Und aus der Mitgliederkrise folgt logischerweise eine Finanzkrise. Und dann jetzt noch diese Corona-Krise, die alles noch einmal deutlich verschärft. In dieser Situation sagte der letzte Ratsvorsitzende, also wie heißt er noch, der Bedford Strom, ne, der evangelischen Kirche in Deutschland, man müsse einen selbstkritischen Blick auf gewachsene Formate und Strukturen werfen. Da reibt man sich die Augen, da staunt man. Was heißt das denn? Kinder und Jugendgruppen, Chöre, Altenkreise, Bibelkreise, natürlich Gottesdienste, das sind unsere gewachsenen Formate. Stehen die etwa zur Disposition? Gemeinden vor Ort, die konkrete Gemeinde vor Ort, Kirchenkreise, Presbyterien, also eine gewisse Demokratie von unten, die presbyterial-synodale Ordnung, steht die eigentlich jetzt zur Disposition? Ich kann mich erinnern, schon seit den 70er Jahren, da gab es in unserer Kirche Reformdebatten. Da ging es darum, dass Wanne-Eickel nach Gelsenkirchen kommen sollte, wir nach Bochum und so weiter und so fort. Und in erster Linie ging es bei diesen Reformdebatten immer um Struktur- und Organisationsfragen. Und was hat das in den Jahrzehnten überhaupt gebracht? Ich würde sagen, fortlaufende Erfolge. Es wurden immer wieder im Grunde nur Fehloptimierungen vorgenommen. Es wurden keine wirklichen Problemlösungen vorgenommen, sondern höchstens problemschaffende Problemlösungen. Woran mag das eigentlich liegen? Vielleicht daran, dass man sich immer wieder nur mit der Verpackung anstatt mit dem Inhalt beschäftigt. Nicht die Formate und Strukturen sind das Problem, sondern die Botschaft, das Reden von Gott. Aber ist das Reden von Gott nur noch eine Sprachhülse, hinter der nichts steckt? Die Leute, die spüren es. Die Leute, die merken es. Der eingangs zitierte Günther Thomas schrieb dazu in einem Essay: In den schon Jahrzehnte dauernden Debatten um die Reform der Kirche ist aber etwas Eigentümliches, ja wirklich etwas Verrücktes passiert. In all dem Planen, Hoffen, Gestalten, in dem Bangen und Erschrecken, in dem Verwalten, Bilanzieren und Rechnen kam Gott nicht mehr vor. So brachten die Reformdebatten unübersehbar eine Auffassung ans Licht, die sich schon länger leise und scheinbar unwiderstehlich wie ein unterirdischer Schwelbrand in Kohleflözen verbreitet hat. Was immer auch Gott ist, er ist kein lebendiger Akteur. Und wenn die Lebendigkeit Gottes verloren geht, dann geht auch sein Programm für unsere Welt und für seine Kirche verloren. Ich bin mir fast sicher, dass etliche Vertreter der oberen kirchlichen Ebene gegen diese Analyse jetzt prächtig protestieren würden und dann viele Gründe für die Situation anführen würden. Aber die Gründe werden selten innen, sondern meistens außen gesucht. Und wir kennen auch viele Gründe, die dann angeführt werden. Fortschreitende Verweltlichung, Macht des Internets und überhaupt der Medien, keine Verbindlichkeit mehr, der demografische Faktor, der Religionsunterricht in den Schulen ist ja auch immer nur Mist und dann die ganzen kirchenferne Elternhäuser und dann kommt auch noch Corona. Aber Corona hat, wie in vielen anderen Bereichen unserer Gesellschaft, nur deutlich gemacht, was vorher schon im Argen lag. Und wenn Baumärkte in der ganzen Zeit kontinuierlich geöffnet waren, Kirchen aber meistens geschlossen, dann könnte das doch oder wird es vielleicht sogar als Zeichen dafür gewertet werden, dass das Renovieren der eigenen vier Wände wichtiger ist als das Arbeiten an der eigenen Seele. Nicht systemrelevant, das ist das Urteil unserer Gesellschaft. Von daher verwundert es nicht, wenn in der ARD kürzlich eine Dokumentation gezeigt wurde mit dem Titel »Kirche überholt und überflüssig«. Ich habe viel Kontakt mit Leuten außerhalb der Kirche, mehr als in der Zeit, als ich ihr Pastor war. Und viele denken so. Natürlich wird von oben immer wieder aufgezählt, was die Kirche alles für unsere Gesellschaft tut. Und man läuft aber dabei im Grunde mit hängender Zunge den Meinungen der Kritiker hinterher. Dabei ist es einzig und allein wichtig, welche Meinung der lebendige Gott über seine Kirche hat. Christsein und Kirche und damit Kirchenmitgliedschaft begründen sich nämlich allein in Gott. Es soll Christen und damit eine Kirche geben, weil Gott in seinem Weltenabenteuer Partner, Freunde und Mitstreiter haben möchte. Ansonsten spräche wenig dafür. Als solche Partner wären wir dann nicht mehr bequemer Beobachter Gottes, die entspannt bei kühlem Weißwein und veganen Häppchen über den Lauf der Welt und vielleicht noch über die Zukunft der Kirche resonieren, sondern wir würden einsteigen in das Weltabenteuer Gottes und mitmachen bei der Aktion Suchen und Finden, damit das verirrte Schaf wieder nach Hause kommt und der verlorene Groschen nicht in den Ritzen des Gebälks unserer Gesellschaft auf ewig stecken bleibt. Wir könnten jetzt auch von Mission und von Gemeindeaufbau reden. Aber für viele der Verantwortlichen in unserer Kirche wäre das schon wieder peinlich und käme in die Schublade, passt nicht in die heutige Zeit. Aber solange das so ist, kann man organisieren und umstrukturieren, wie man will. Bis zur Vergasung. Es wird sich nicht wirklich etwas ändern. Verlieren wir die Lebendigkeit Gottes als Selbstagierender aus unseren Augen, sehen wir auch nicht mehr das verirrte Schaf und den verlorenen Groschen, haben daran kein Interesse. Einige werden sich, also die Älteren unter uns oder so, die schon ewig hier in der Gemeinde sind, die schon Fossilien in der Gemeinde sind, ja, die werden sich gut daran erinnern, als wir unser erstes Gemeindeleitbild erarbeiteten, also das war im letzten Jahrtausend, ne? Nach dieser großen Evangelisation mit Eckart Krause. Das Zelt da vorne und so weiter und so fort. Wir hatten die Erfahrung gemacht, dass in dem Leben von Menschen und in der Gemeinde Entscheidendes passiert, wenn man an die Hecken und Zäune geht. Wir hatten erlebt, dass Umkehr zu Gott nicht nur ein alter biblischer Terminus ist, der leider oft mit Buße tun übersetzt wird, sondern auch heute wirklich werden kann. Wir spürten die Lebendigkeit Gottes und dass der Glaube eben nicht nur im Kopf passiert, sondern Körper, Seele und Geist beflügelt. Und durch diese Erfahrung formulierten wir am Ende Evangelische Kirchengemeinde Holsterhausen, Partner der Sehnsucht Gottes. Und dann, ich kann mich gut erinnern, haben wir gründlich daran gearbeitet, Sitzungen gehabt, Gemeindeversammlungen, Arbeitsgruppen. Wir haben daran gearbeitet, was das dann für konkret bedeuten kann. Wir haben diskutiert und am Ende beschlossen. Ich meine, es war sehr spannend und für Jahre prägend hier. Ich erinnere mich auch daran, dass manchen diese Formulierung zu steil war. Wir, Partner der Sehnsucht Gottes, vielleicht ein wenig unerhört. Und aus einer anderen Gemeinde sagte mir jemand, ihr in Holsterhausen wollt nur etwas Besonderes sein. Wollten wir nicht. Wir wollten nur sein, was wir von Gott her immer schon sein sollten und so sollte es auch jetzt sein. Aber nebenbei gesagt, Christen sind immer etwas Besonderes, aber nicht, weil sie besser sind, besonders gut oder ethisch hochständig oder etwas Großes geleistet hätten, sondern einfach, weil sie ein Geschenk angenommen haben, das Geschenk des Glaubens, weil sie sich nach Hause schleppen ließen, wie das verirrte Schaf. Heute gibt es, glaube ich, dieses Leitbild nicht mehr so. Ein neueres hängt da, sichtbar für alle. Ich weiß nicht, ob Sie das noch wahrnehmen, da oben an der Wand. Aber wie man das auch dann im Einzelnen formuliert, die Sache muss bleiben. Die Sache muss uns als Gemeinde weiterleiten. Es ist das Evangelium im Evangelium, Lukas 15, das, was Jesus tut, was er uns vormacht, was er uns vor Augen malt und worin wir ihm folgen sollen. Ja gut, Gemeinde ist ja hier nicht mehr Gemeinde, nur noch Bezirk. Ein nennenswerter Vorgang, da wird aus einem theologischen Begriff Gemeinde plötzlich ein verwaltungstechnischer. Boah, stärker kann man nicht degradiert werden, aber ist egal. Dann braucht man vielleicht nur noch so ein Bezirksleitbild oder sowas. Und ein Leitbild der Gesamtgemeinde gibt es, glaube ich, nicht. Höchstens diesen Slogan habe ich noch eben nachgeguckt. Gemeinsam begeistert, begeistert gemeinsam. Sollte wohl bedeuten, dass sich alle über die Zusammenlegung freuen. Mal abgesehen davon, dass so wenig von dieser Begeisterung wirklich zu spüren war und überhaupt Begeisterung sowieso schnell verfliegen kann, hätte die Sache einen Haken. Ich nehme das jetzt nur mal als Beispiel. Also ich bin bei der Begeisterung auf mich selbst zurückgeworfen. Werde an mein Vermögen verwiesen. Und das ist eben eine äußerst unsichere Angelegenheit. Wir dürfen nicht vergessen, Stichwort Traum und so weiter, ne? Wir sind in dieser Geschichte eben auch die Sünder, die sich immer wieder von Gott entfernen, die misstrauen statt vertrauen, geprägt durch Zweifel und Kleinglaube, durch Eigensinn und Mutlosigkeit. Es wäre ein geistlicher Hochmut und eine völlige Fehleinschätzung zu meinen, dass wir die Welt begeistern könnten. Emotionen können andere besser vermitteln, dafür gibt es sogar eine ganze Industrie. Aber Partner der Sehnsucht Gottes, um das nochmal aufzugreifen. Und was ja hinter dieser Geschichte steckt, bedeutet dagegen, es ist Gottes Angelegenheit. Es ist seine Verantwortung und es ist seine Weltverantwortung. Es hängt eben nicht von mir ab, obwohl ich dabei eine Rolle spielen soll. Denn er beschenkt, er begabt, er beauftragt. Und deshalb, aber auch nur deshalb, bin ich dabei. Trotz meiner Schuld und Sünde, trotz meines Kleinglaubens, trotz meines Hochmutes, trotz meiner Selbstgerechtigkeit, trotz meiner Schwachheit, mit meinem ganzen Verkorktsein und meinen Brüchen im Leben. So Partner Gottes zu sein in seinem Weltabenteuer ist keine Last, sondern sehr befreiend. Als der Groschen gefunden wurde, freuten sich Freundin und Nachbarin mit der Frau. Als das Schaf wieder bei der Herde war, freuten sich ebenfalls alle Nachbarn und Bekannten. Und als der jüngere Sohn wieder zu Hause war, wurde ein Fest gefeiert. Und wenn einer umkehrt, nur einer, und das Geschenk des Glaubens annimmt, dann freut sich sogar der ganze Himmel. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Vielleicht mit der beste Satz noch aus dem Evangelium. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ich hatte als junger Mensch so ein Taschenbuch gekriegt, das wurde von einer Bibelmission verteilt. Da stand drauf als Titel, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Eine Ausgabe des Lukas-Evangelium. Wunderbar. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ein wunderbarer Satz, der das Fest im Hause des Vaters beschreibt. Und das kann eine wunderbare Überschrift, ein wunderbarer Button für dein und mein Leben sein, für unser Leben sein. Wenn wir selbst umkehren, meinetwegen eben zum x-ten Mal. Und wenn wir uns zur Verfügung stellen, für Gottes Aktion suchen und finden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das ist auch der Button für dieser Gemeinde. Wenn wir Gottes Bewegung zu den Menschen nach wie vor oder vielleicht sogar ganz neu gegen den Trend mancher Dinge in der Kirche mitmachen, Gottes Bewegung zu den Menschen an den Hecken und Zäunen. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das kann auch ein Button für unsere Kirche sein, wenn sie doch endlich wieder mit der Lebendigkeit eines agierenden Gottes rechnet. Das wäre das Ende vielleicht der kirchlichen Depression. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das möchte Gott hier und jetzt, trotz allem und in allem, für unser aller Leben. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre und behüte unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.